Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Ari Albertini, herzlich willkommen bei Heise Meets.
Herzlich willkommen, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
Ich habe zu danken, dass ich hier sein darf, weil es ist der erste Podcast in dieser langen Heise Meets-Reihe, den wir in einem Stadion aufzeichnen. In der Allianz Arena ist leider leer, wir sind die beiden Einzigen hier, aber drin sind ganz viele Menschen. Warum?
Drin haben sich heute 500 Leute, morgen nochmal 500 Leute versammelt, um über das wichtige Thema Cybersecurity zu sprechen, digitale Souveränität zu sprechen. Und der Grund, warum alle gekommen sind, ist, weil wir eine großartige Veranstaltung ins Leben gerufen haben, die CPT, und die Leute eingeladen haben, tolle Speaker eingeladen haben, tolle Themen haben. Und die läuft gerade, es ist ein toller Erfolg, wir sind ausgebucht, ein bisschen zu viel sogar. Von dem her freuen wir uns sehr.
Da reden wir gleich drüber. Aber erstmal, es gibt bei 85 Millionen Bundesbürgern oder rund 500 Millionen Europäern wahrscheinlich so einen minimalen Prozentsatz, die FTAPI nicht kennen. Mhm. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Wo geht ihr hin?
Ja, ich glaube, es sind so 1% der Leute, die uns noch nicht kennen. Aber für die machen wir gerade den Podcast. Genau. Wir sind ein Softwareunternehmen aus München. Wir sind jetzt so ungefähr im 12. Jahr, wir sind etwa 150 Leute und unsere Kernvision ist, wir schützen, was wichtig ist. Und wir unterteilen das in drei Bereiche, das sind Daten, das ist Zeit und Souveränität und wir fokussieren uns auf den Datenaustausch von Unternehmen und Organisationen. Das heißt, wir schauen uns an, wo in dem Unternehmen werden Daten ausgetauscht, was sind die Punkte, wo rein oder raus Daten gehen und wie können wir die schützen. Und das heißt, das ist das Thema Daten. Wir wollen mit den Informationen, die wir daraus generieren, Automatisierung im Unternehmen ermöglichen. Da schützen wir das Thema Zeit. Wir wollen aber auch Mitarbeitern das Denken abnehmen. Das heißt, für uns ist ganz wichtig, dass die Mitarbeitenden, die FTAPI nutzen, so wenig wie möglich davon mitkriegen und sich mehr auf das fokussieren, was für sie wirklich wichtig ist. Als Beispiel in dem Krankenhaus, ein Arzt soll sich um den Patienten kümmern und nicht um welches Gesetz gilt für meinen Datenaustausch. Und das heißt, wir wollen auch die Souveränität dieser Unternehmen schützen und die Souveränität der Personen.
Das wollen viele. Was macht ihr anders als andere?
Ich glaube, was wir anders machen, ist, wir hatten von Anfang an die Vision, größer zu denken. Und nicht nur die meisten Mitbewerber oder Unternehmen fokussieren sich immer auf einzelne Bereiche, auf das Thema E-Mail, auf das Thema Automatisierung von einem Prozess oder ähnliches. Und wir haben schon vor 10 Jahren gesagt, so wie es für Unternehmensdaten ein ERP gibt, so wie es Kundendaten CRM gibt, braucht es auch ein System, das sich ganzheitlich um das Thema Datenaustausch kümmert, unabhängig davon, wo die herkommen, wo die hingehen. Das heißt, wir schützen von knapp über 2000 Organisationen jetzt in Europa die Daten auf jedem Kanal, auf dem sie austauschen und geben unseren Kunden eine One-Stop-Plattform. Und das machen wir mittlerweile, ehrlich gesagt, als einzige in ganz Europa.
Bevor wir weiterreden, muss ich ganz kurz sagen, irgendwo sind wir nicht ganz alleine in dem Stadion. Da war irgendeiner, hat auch Daten ausgetauscht, nämlich der hat auf irgendwas rumgeklopft mit dem Hämmerchen auf dem Tisch oder wo auch immer. Zurück zu FTAPI. Ich habe gelesen, echte Sicherheit entsteht nicht nur durch Technologie, sondern durch Wandel. Das musst du mir erklären.
Ich glaube, wir sind jetzt in einem Zeitalter, in der technologische Entwicklung sehr, sehr schnell ist. Viel schneller, als sie jemals war. Und sie wird noch schneller werden. Und ich glaube, das Konzept von es reicht, das, was wir tun, immer ein bisschen besser zu machen, das geht nicht mehr auf. Wir sind dann zu langsam. Das heißt, wir müssen, wenn wir weiterhin sicher sein wollen, uns als Unternehmen wandeln. Und ich glaube, so ein paar Sachen werden sich komplett verändern. Ich glaube, das, was früher das letzte Glied in der Kette war immer der Mensch und der musste noch dafür sorgen, dass, wenn das Thema Sicherheit aufs Tablett kommt, dass es da noch irgendwie reingeht. Ich glaube, der Mensch, den muss man aus dieser ganzen Gleichung rausnehmen. Mit dem, was AI heutzutage macht, in der Geschwindigkeit, die es rausgeht, kann kein normaler Mitarbeitender in einem Unternehmen noch in irgendeiner Form unterscheiden, ist es Phishing, ist es nicht, soll ich da draufklicken, soll ich da nicht draufklicken. Das heißt, dieses gesamte Thema Security, Datenschutz, muss von dem Menschen weg. Das muss
im Hintergrund passieren?
Ja. Muss im Hintergrund passieren, muss systematisch passieren und muss dafür sorgen, dass Prozesse gut funktionieren und nicht gebremst werden. Und der andere Punkt ist, weil man früher gesagt, wenn Zero-Day-Patch oder Lücke bekannt wurde, hat man so vor 3-4 Jahren 20 bis 30 Tage Zeit, um darauf zu reagieren. Heutzutage kann es sein, dass es innerhalb von 30 Minuten die ersten AI-Bots gibt, die das ausnutzen. Das heißt, unsere gesamte Überlegung, wie wir unsere eigenen Systeme absichern, muss gewandelt werden. Wenn wir sicher sein wollen, dann müssen wir verstehen, dass wir extrem schnell sein wollen. Und dann muss man sich überlegen, wie wir als Unternehmen darauf reagieren. Können wir das überhaupt selbst machen? Wollen wir das überhaupt selbst machen? Und ich glaube, das ist für mich das Thema. Wenn wir wirklich sicher sein wollen, dann müssen wir uns wandeln und dann müssen wir uns in unserem Denkmustern auch ein bisschen weiterentwickeln.
Das war der Theorieblock. Erzähl mir das mal in der Praxis. Wenn ich Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens bin und diesen Podcast höre, dann sage ich, Mensch, der Albertini, dieser Teufelskerl, der redet ja schlau daher. Wie mache ich das in der Praxis?
Ich spreche jetzt mal gezielt CEOs und Geschäftsführer an. Das Erste, was man sich klar machen muss, ist, welchen Wert setze ich für mein Unternehmen beim Thema Sicherheit an? Wie wichtig ist mir das Thema und was bedeutet das, wenn es nicht mehr funktioniert? Wenn da rauskommt, es ist mir egal, dann würde ich sagen, nichts tun. Risiko gemanagt, ich brauche keine Sicherheit, aus welchen Gründen auch immer, nichts tun.
Dann, aber in dem Moment, wenn dann wirklich mal was passiert, ist der Schaden umso größer.
Wenn man das Risiko falsch eingeschätzt hat, ja. Wenn man aber, und ich glaube, das wird den meisten so gehen, für sich so ein bisschen feststellt, naja, es wäre schon schlecht, wenn kein Rechner mehr geht und wenn alle Kundendaten irgendwie weg wären oder beim Mitbewerber wären, wäre auch schlecht, dann muss man sich überlegen, wie komme ich dahin? Und ich glaube, was man da tun muss, ist wirklich sich zu überlegen, wie viel bin ich bereit, da rein zu investieren und wie manage ich diese digitale Lieferkette? Die meisten der Geschäftsführer, die wahrscheinlich zuhören, haben eine physische Lieferkette. Irgendwas, was sie richtig gut steuern, was sie richtig gut im Griff haben. Und genauso muss man die digitale Lieferkette auch steuern und sich überlegen, von welchem Anbieter hole ich mir was, was kriege ich und wo lage ich Risiken aus, auch wenn es vielleicht ein bisschen gegen die Bequemlichkeit geht. Und ich glaube, wenn man als Geschäftsführer anfängt, diese Fragen zu stellen, wird man feststellen, die Antworten sind gar nicht so schwer, aber man muss den ersten Schritt machen.
Lass uns nochmal ganz konkret bleiben. Wir sind hier in der Allianz Arena. Irgendeiner stellt den Ball her, mit dem am Wochenende hier gekickt wird. Da ist so eine Lieferkette, da ist das Leder, da muss der Faden sein, da muss alles ausgeliefert werden, da muss es auch noch einer zusammennähen und so weiter. Übertragen auf das, was du gesagt hast. Was muss dieser Unternehmenschef des Ballherstellers tun?
Ich würde nicht den Ball hernehmen, weil da kenne ich jetzt die Lieferkette zu wenig, aber ich würde jetzt einfach mal das Catering hernehmen, auch in Spieltagen.
Genussmensch.
Genussmensch, absolut. Das hat die Allianz Arena ausgelagert. Das hat die Allianz Arena jemandem gegeben, der das richtig kann, mit dem sie gute Verträge hat, wo man eine langjährige Vertrauensbeziehung hat und wo man sagt, okay, die Erwartung ist, das funktioniert. An jedem Tag, an jedem Spiel, egal ob viel oder wenig los ist. Und damit hat man das Risiko sozusagen in der Hinsicht gemanagt, dass man jemanden gefunden hat, der es übernimmt und dem man vertraut.
Dem hat man den schwarzen Peter gegeben. Ist aber noch keine Antwort auf die Frage.
Ich glaube, dass was Geschäftsführer machen müssen, ist, jetzt bleibe ich mir bei unserem Thema Datenaustausch, sich wirklich hinzusetzen und zu sagen, haben wir ein Risiko, wenn diese Daten flöten gehen? Wenn ja, wie können wir das mitigieren? Wollen wir es selber machen oder wollen wir uns jemanden holen? Selber machen ist zu 99% keine gute Idee, aus dem, was ich vorhin gesagt habe. Und wenn wir uns jemanden holen, wen holen wir uns dann? Wollen wir jemanden holen, der irgendwie billig und schnell verfügbar ist? Wollen wir jemanden holen, wo wir sagen, wir sind bereit für Service, Support und Vertrauen zu bezahlen? Und das ist so eine, man geht so eine Kette an Entscheidungen durch und am Ende sagt man, okay, ich habe mich für den entschieden und der muss es liefern, der muss es machen und dann muss ich mir auch den sozusagen den schwarzen Peter zuschieben, wenn es nicht klappt. Aber erstmal muss ich diese Entscheidungen durchgehen.
Wir reden aber über digitale Produkte. Und wenn ich beim Catering das Beispiel weiterverfolge, dann suche ich mir einen Brezenbäcker, einen Würstelbrater und dann habe ich die. Da bist du ja noch nicht im Spiel.
Nö. Übersetzt in die digitale Welt muss ich das sozusagen Brezen und Würste aufteilen, muss sagen, wo sind meine Kundendaten, wo sind meine sensiblen Daten, welche Regulierungen unterlege ich und da muss ich mir entsprechende Dienstleister holen, die mich da unterstützen.
Und FTAPI ist einer dieser Dienstleister, die in München und darüber hinaus einen großen Ruf haben.
Absolut, absolut. Also genau das ist die Frage, wenn man sagt, wir haben sensible Daten, wir haben kritische Daten, wir haben Finanzdaten, was auch immer, ob es PDFs sind, ob es Videos sind, es gibt so viele Unternehmen, die ganz unterschiedlich funktionieren. In dem Moment, wenn diese Daten einen Wert haben, muss man sie schützen. Und da kommen wir ins Spiel und sagen, wir wollen sie schützen und gleichzeitig muss man verstehen, Das ist der Unterschied noch zum Catering. Diese Daten haben ja einen Wert auch innerhalb des Unternehmens. Und wenn ich zum Beispiel sehe, und da können wir dann unterstützen, lieber Geschäftsführer, wusstest du, dass diese Dateien 500 Mal am Tag ausgetauscht werden? Das kostet dich ungefähr 5 bis 10 Stunden am Tag. Das können wir dir einfach wegnehmen. Wir nehmen mal einen Ingenieur her oder Maschinenbauer mit 200 Ingenieuren, die im Schnitt 30 Minuten am Tag damit verbringen, zu überlegen, wie sie das, was sie gerade in ihren CAD-Daten geändert haben, austauschen können, abspeichern können und so weiter und so fort. Wenn ich mir das hochrechne, sind es mehrere 100.000 Euro im Monat, die dafür draufgehen, für etwas, was der Ingenieur also nicht machen müsste. Und wenn man anfängt, so über seinen Datenschatz nachzudenken, kommt man relativ schnell dahin, dass man sehr viel Geld sparen kann, sehr viel Geld mehr einnehmen kann. Und dann sucht man Partner, die einem genau dabei unterstützen. Und da sind wir wahrscheinlich in Europa der bekannteste.
Du hast über digitale Souveränität unter anderem gesprochen. Da meint jeder was anderes. Das ist nicht geschützt, der Begriff. Und jeder. Was meint FTAPI?
Also für die FTAPI und für mich ist digitale Souveränität sehr, sehr einfach definiert. Es ist die Fähigkeit, am Verhandlungstisch aufstehen zu können. In der Sekunde, wenn ich mit irgendeinem digitalen Dienstleister zusammenarbeite und mit dem verhandle über die nächste, über das nächste Jahr, wie auch immer, und in der Lage bin, aufzustehen und zu sagen, dann mache ich es mit wem anders, dann bin ich souverän. Wenn ich das nicht bin oder es mein Geschäft nicht zulässt, aus irgendwelchen Gründen, dann kann ich nicht souverän sein. Und das zweite Thema, und das ist so ein bisschen abgegrenzt von der Souveränität, weil es eine Basisanforderung ist, ist das Thema Sicherheit. Das meinte ich mit, es kann ja jetzt jeder sagen, ich stelle mir alle meine Services selbst in mein eigenes Rechenzentrum. Ich habe so ein paar kleine Server rumstehen und die betreue ich auch gut. Dann ist ja die Frage, kann ich die sichern? Kann ich die heutzutage ohne externe Dienstleister überhaupt noch absichern? Und für mich ist die Antwort ganz klar, nein. Und das heißt, in dem Moment, wenn ich dann wieder Sicherheit einkaufen muss, dann bin ich schon wieder nicht souverän. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen verstehen. Aber die Grundthese ist, und das kann ich immer nur jedem sagen, wenn jemand kommt und sagt, lieber Geschäftsführer, der neue SAP-Vertrag steht an, und man sagen muss, da können wir nichts tun, außer zu akzeptieren, wie viel die Preiserhöhung dieses Jahr ist, dann ist man in dem Bereich nicht souverän. Und dann muss man sich überlegen, möchte man souverän werden oder ist man bereit, jedes Jahr 15-20% Preiserhöhung zu akzeptieren.
Als SAP-Aktionär sitze ich wahrscheinlich auf der anderen Seite als du, oder?
Ich bin auch SAP-Aktionär. Ich bin sehr traurig in den letzten Monaten. Aber
der traurige Podcast von Heise Meets.
Genau, aber ich glaube, das ist so ein bisschen unterschätzt gerne. Wir reden sehr viel über digitale Souveränität in Europa und in Deutschland. Die Amerikaner sind genauso abhängig von SAP. Also wenn SAP morgen sagen würde, wir machen in den USA kein Geschäft mehr und die deutsche Regierung wird alle Ausfälle, die wir dadurch haben, kompensieren, dann ist die amerikanische Wirtschaft ganz schnell am Boden. Da laufen 80% der Wirtschaft laufen dort über SAP-Systeme. Aber die sehen sich nicht in der kleineren oder schwächeren Position, weil die immer sagen, wir können ja wechseln. Wir könnten ja ein Programm nehmen oder einen anderen Anbieter nehmen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Haltung aus Stärke und nicht die Haltung aus Angst heraus. Das müssen wir wieder lernen, vor allem auch bei digitalen Anbietern.
Ein Thema hier auf der Konferenz, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, ist diese Souveränität, unsere europäische Haltung. Was haben wir für Stärken, was haben wir für Schwächen? Sind wir stark oder sind wir schwach als Europäer?
Ich glaube, wir sind stark und wir machen uns schwach.
Warum?
Weil wir in der Hinsicht, ich sag mal so, wir leben deutlich komplexer. Wir sind in der Demokratie, wir sind in Deutschland im Föderalismus. Es ist kleinteiliger, es ist regionaler, es ist lokaler, es ist komplizierter. Aber wir sind der größte Binnenmarkt der Welt. 500 Millionen zahlkräftige Kunden. Wir sind mitführend, wenn es darum geht, Bildung, im Bildungswesen. Wir haben einige der besten Universitäten, wir haben freie Bildung in Deutschland. Wir produzieren wirklich Top-Talente am Fließband. Aber wir schaffen es nicht, wirklich globale Player aufzubauen. Wir schaffen es noch nicht, im technologischen Sektor Pendants aufzubauen zu dem, was ein Siemens ist oder sonst was. Wir sind da einfach nicht in der Lage. Und ein Punkt da ist sicher das Geld, das fehlt, weil es, wie gesagt, sehr zerstückelt ist. Uns fehlen die großen Rentenfonds, die auch einfach mal sagen, hey, in dieses Unternehmen investiere ich 1 Milliarde. Und wenn es nicht klappt, ist blöd, aber ist so, weil ich habe übrigens in 10 andere auch noch 1 Milliarde investiert und eines davon wird die Welt erobern. Und wir sehen das bei Netflix, wir sehen das bei Airbnb, wir sehen das bei Uber. Das waren alles Modelle, die erstmal Geld gekostet haben. Und wir haben in Europa wenig Vergleichbares. Wir haben vielleicht einen Stripe, ein Spotify, ein Commerce Tools, ein Celonis, aber das ist alles noch nicht auf der Ebene wie jetzt ein Google, Microsoft oder ähnliches. Und da fehlt uns schlicht im Moment das Kapital und der Mut, das Kapital aufzubringen, um solche Player ins Leben zu rufen.
Nun werden wir beide in diesem Podcast dieses Problem nicht lösen. Wie kommen wir trotzdem raus aus dem Dilemma? Wir haben diesen attraktiven Markt. Ja, verdammt nochmal, Schultern und Nase nach oben, Bauch raus, oder?
Absolut. Also ich glaube, das Erste, was man tun muss, ist aufzuhören zu lamentieren und anfangen zu machen. Ich glaube, das war auch oder ist auch eine der Stärke gewesen, die Deutschland in der Nachkriegszeit hatte. Nicht rumjammern, sondern machen und tun.
Da wird schon gehämmert im Hintergrund, da wird schon getan.
Genau, da ist schon jemand am Machen. Und dann auch bewusste Entscheidungen treffen. Und ich glaube, wenn wir im deutschen Mittelstand, in deutschen Unternehmen sagen, wir müssen damit beitragen, dass deutsche Technologie nach vorne geht, also bin ich vielleicht bereit, bei deutschen Unternehmen einzukaufen und mach mal den Kreis der Anbieter etwas größer, aber bewusst, dann ist das schon eine erste Entscheidung. Wir müssen im Start anfangen zu sagen, wie schaffen wir es, deutsche Unternehmen nach vorne zu bringen und wie schaffen wir es, die deutsche Wirtschaft nach vorne zu bringen. Und
ich glaube, aber du willst nicht den Markt abschotten.
Ich will nicht den Markt abschotten, aber wir müssen in der Lage sein, stark genug zu werden, damit wir überhaupt noch konkurrenzfähig sind. Und ich glaube, es ist so ein bisschen im Moment ähnlich, wie wir es lange Zeit hatten. Wir hatten eine großartige Solarindustrie in Deutschland, die haben wir dann kaputt gemacht und jetzt importieren wir alles aus China und wir sind nicht mehr in der Lage, eine eigene Stärke in der Branche aufzubauen. Und wenn wir nicht aufpassen, dann wird uns das bei Technologie auch passieren. Das heißt, was wir machen müssen, ist interne Unternehmen stärken, dafür sorgen, dass wir Technologieplayer aufbauen, bestehende Technologieplayer auch weiter fördern und nach vorne bringen und dann dafür sorgen, dass die auf Weltniveau mitspielen können.
Du hast Regulierungen angesprochen. Und ich habe hier bei euch auf der CPT ein Beispiel gehört, wo man sagt, ich habe das schon mal gehört. Ein großes Startup aus dem Bankenbereich stellt sich auf dem Berliner Alexanderplatz und verteilt Kreditkarten. Hat noch nicht mal eine Bankenlizenz. Ist nach Regulierung natürlich ein absolutes No-Go. Sie haben es trotzdem gemacht. Was hilft uns die Regulierung?
Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel für das Thema Kapital, wenn man einfach sagen kann, man hat in dem Fall eine achtstellige Summe als Marketingbudget und die Strafe der BaFin wird als Marketingbudget abgestempelt, dann hilft die Regulierung gar nicht mehr so viel. Dann ist die Frage, war die Strafe...
Verzichten wir drauf künftig?
Überhaupt nicht. Ich glaube, was wir hinkriegen müssen, ist, dass die Regulierung in dem Falle ein schärferes Schwert bekommt und man dort vielleicht überlegt, mal für 2 Jahre die Banklizenz zu entziehen, bevor man einfach sagt, man gibt denen eine Geldstrafe. Also ich glaube, da muss man ein bisschen stärker werden. Ich glaube auch, dass die EU in einigen Fällen durchaus sehr, sehr empfindliche Strafen auch schon ausgeteilt hat und die zeigen auch Wirkung. Das merkt man meistens dann, wenn es im Anschluss wieder sehr viele Tweets auf X gibt, wo man über die EU schimpft, dann hat man alles richtig gemacht. Und wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass die Regulierung in irgendeiner Form in der Komplexität abgebaut wird, dass sie vor allem KMUs noch mitnehmen und mitnehmen können.
Das heißt, aus den Fehlern lernen, beispielsweise die Geschichte mit den Kreditkarten.
Genau, aus den Fehlern muss man lernen und muss auch bei der AI und allen neuen Technologien nicht warten, bis man wieder sozusagen erst Strafen verteilt, sondern auch vorher schon mal sagen, also in der Sekunde, wo ihr über diese Linie drüber geht, die wir setzen, dann wird es richtig wehtun und nicht nur ein bisschen, sondern richtig und auch mal bereit sein, unangenehme Entscheidungen auszuhalten. Und das würde auch bedeuten, wenn man sagt, man schaltet mal ein Grog ab, weil es Nacktbilder von Kindern erzeugt. Ja, dann wird wahrscheinlich in den USA wieder jemand poltern und tun, aber wir können ja nicht unsere Standards und unsere Souveränität dem komplett ergeben, nur weil jemand dann wieder fünf unangenehme Posts absetzt.
Ein großes Thema hier ist KI in der Cybersecurity auf eurer Konferenz. Wenn ich mir den EU AI Act angucke, dann finde ich nicht nur Befürworter, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Wie bringst du das zusammen, Cybersecurity und den AI Act?
Es ist wirklich ein Balance-Act, weil die AI nicht zu regulieren ist auch keine Option. Und etwas zu regulieren, von dem die wenigsten Leute auf der Welt verstehen, wie es funktioniert, ist auch sehr schwer. Von dem her, ich glaube, dass wir mit dem EU AI Act einen guten ersten Schritt gemacht haben. Wir müssten jetzt als Demokratie lernen, schneller zu reagieren, schneller Fehler zu sehen, sie auszubügeln. Weil was schon passiert, und das sehen wir auch in den USA, auch in China, auch in Saudi-Arabien, Dort wird gerade sehr viel reguliert, viel mehr als wir in Europa mitkennen. Was die aber machen, ist, die schauen das von Europa ab, die nehmen sich die Dinge, die gut funktionieren, und den Rest, der uns langsam macht oder blockiert, den lassen die raus. Und wir tun uns schwer, nachdem wir mal ein Gesetz mühsam durchgebracht haben, ein halbes Jahr später sagen, eigentlich müssten wir es jetzt nochmal um 10% anpassen, und ein Jahr später müssen wir es nochmal um 10% anpassen. Und diese Fähigkeit, die müssen wir schnell lernen, weil ansonsten wird uns nicht die Regulierung brechen, sondern unsere eigene Unfähigkeit, uns weiterzuentwickeln.
Aber es wird immer Regionen, Länder, Zusammenschlüsse, Wirtschaftsverbände geben. Die einen sind schneller, die anderen sind langsamer. Ich habe gerade in einem Heise Meets Podcast gelernt, dass es beispielsweise fürs autonome Fahren, bei dem wir glauben, die Amerikaner sind ganz weit vorn, in der Hälfte der Bundesstaaten und auf US-Bundesebene gar keine Regeln gibt. Also eigentlich ist da autonomes Fahren tabu. Das heißt, wir stellen unser Licht eher mehr unter den Scheffel?
Sowohl als auch. Es gibt natürlich die eine Hälfte der Bundesstaaten, die gar keine Regulierung hat. Auch das unterschätzt man häufig. Europa ist zersplittert, aber die USA ist auch nicht nur ein Land. Auch dort gibt es sehr starke unterschiedliche Regulierungen. Und gleichzeitig fahren in San Francisco die Google-Autos schon voll autonom rum. Das heißt, technologisch sind die schon wieder weiter. Die merken aber auch, dass ohne die Regulierung es sehr schwer wird, diese technologische Entwicklung irgendwie im Griff zu behalten. Das heißt, auch dort, was wir wieder machen müssen, ist kleinteiliger, schneller werden. Zu sagen, hey, an den und den Strecken, das machen wir ja schon teilweise, ist autonomes Fahren erlaubt. Machen wir es für München auf, machen wir es für die erste Stadt auf. Und besser kommunizieren, die Leute mitnehmen und sagen, wir müssen uns weiterentwickeln. Wir können nicht erst alle Haftungsfragen klären, weil dann sind alle anderen schneller. Wir müssen mal ein bisschen mutig sein. Wir machen es aber kontrolliert in dieser einen Stadt. Und das ist ja zum Beispiel auch in San Francisco. Die Waymos, also die Google-Autos, die dort autonom fahren, die fahren halt nur eine bestimmte Geschwindigkeit. Die machen halt auf super sicher. Und trotzdem hatten die 4, 5, 6 Unfälle. Aber irgendwann muss man diesen Schritt machen. Ich glaube, wir müssen vor allem in Deutschland ein bisschen pragmatischer werden und uns mal ein bisschen Raum geben, uns zu entwickeln, bevor wir es gleich wieder regulieren.
An der Stelle machen wir einen Cut. Ich lade dich schon mal ein für nächstes Jahr in den Heise Meets Podcast, und dann gucken wir, was von dem schon Realität ist, was wir beide jetzt angestoßen haben. Bei den Rentenfonds brauchen wir vielleicht 2 Jahre, aber wir gucken mal. CPT, so heißt diese wunderbare Konferenz hier in der Allianz Arena. Alle fragen sich, für was steht CPT eigentlich?
CPT steht für Connect, Protect, Transform. Der Hintergrund für dieses Akronym ist, dass für uns es extrem wichtig war, eine Cybersecurity-Veranstaltung zu machen, die das Thema Sicherheit größer macht, als nur auf einzelne IT-Bedrohungen einzugehen. Uns ist es wichtig gewesen, Geopolitik mit aufzunehmen. Deshalb hatten wir letztes Jahr auch den Herrn Dr. Ischinger dabei. Deswegen haben wir immer Leute auch aus der internationalen Politik mit dabei. Uns ist wichtig, das Thema Transformation, Wandel mit aufzunehmen. Sicherheit und Technologie hat auch immer etwas mit Veränderungen zu tun. Wie gehen wir als Gesellschaft, als Unternehmen, als Mensch damit um? Wie entwickeln wir uns? Wie kommen wir damit zurecht? Und das Letzte ist das Thema Connect. Wie schaffen wir es, Menschen aus diesen verschiedensten Disziplinen zusammenzubringen, damit eine bessere Zukunft entsteht, damit sich vielleicht der ITler mit dem Psychologen austauscht und gemeinsam ein Bild davon entwickelt, wie können Lösungen oder wie sollten Lösungen ausschauen, damit sie nicht nur sicher im Sinne der IT-Security sind, sondern auch ein Sicherheitsgefühl geben, in dem der Mensch sich wohlfühlt und in dem der Mensch sich auch weiterentwickeln kann.
Voriges Jahr wart ihr noch in euren eigenen kleinen Räumen. Wir haben schon drüber gesprochen. Diesmal Stadion. Was beeindruckt dich am meisten?
Mich beeindruckt am meisten, wie gut es funktioniert. Und was ich damit meine, ist, wir haben uns mehr als verdoppelt vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Wir sind, wie gesagt, letztes Jahr hatten wir einen Tag und 200 Besucher. Dieses Jahr haben wir 2 Tage und 1000 Besucher. Und was mich daran so beeindruckt, ist, wie groß der Andrang war, hierher zu kommen. Wir mussten frühzeitig den Ticketverkauf schließen, weil wir einfach so, so viele Anfragen bekommen haben. Und wie groß auch das Interesse dieser Experten ist, sich mit Experten aus anderen Bereichen auszutauschen. Wie groß das Feedback, und ich fand es großartig, wir hatten heute ein tolles Panel oder Interview zwischen Dunja Hayali und Uli Hoeneß.
Sehr konträr.
Sehr konträr, aber auch sehr bezogen auf das Thema Transformation. Wie entwickelt man einen Fußballclub in den 70er, 80er Jahren zu einem Weltclub? Was, was passiert alles dazwischen? Und auch welche Ereignisse in Herrn Hoeneß Leben passiert sind? Und das alles ist ein großer Bereich, wo man sieht, okay, diese Veränderungen, die in den 80er, 90er, 2000er passiert sind, die sind in einer ganz anderen Geschwindigkeit passiert. Und die Veränderungen, die jetzt passieren, passieren im teilweise Stundenrhythmus. Und das ist einfach auch eine Herausforderung, auch aus dem Sicherheitsbereich, mit dem wir umgehen müssen und wo wir mehr gemeinsam uns austauschen müssen.
Und jetzt haben wir allen den Mund wässrig gemacht. Und du hast mir vor diesem Gespräch schon versprochen, es wird eine CPT 2027 geben, Neuauflage. Was plant ihr?
Wir planen, und das der Podcast kommt ja nach der CPT raus, von dem her kann ich es ja schon sagen, wir werden als Keynote-Speaker den Interpol-Chef haben, der noch mal mehr geopolitische Sicht reinbringen wird. Wir werden es in der Allianz Arena wieder machen. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen größer werden, nicht wieder verdoppeln. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen, dass es so bleibt, dass ein guter Austausch stattfinden kann. Aber ein bisschen größer, das geht noch. Und wir werden es aus dem Anfang März in den Mai schieben, weil wir dann noch mal ein bisschen mehr Sonne haben, ein bisschen mehr Raum haben, uns auch im Stadion auszubreiten. Und wir gemerkt haben, dass der Februar, März doch gut besucht ist mit vielen anderen Veranstaltungen. Und wir den Menschen ja doch aus die Chance geben wollen, hier auch aus entfernteren Regionen anzureisen. Deswegen, es wird eine großartige Veranstaltung. Ich freue mich jetzt schon drauf. Und ich kann nur alle Zuhörer einladen, vorbeizukommen.
Was wird thematisch passieren? Ja. Wir haben einen engen Plan jetzt, 2026. Ist es nur eine Neuauflage oder was hast du im Visier?
Da sind wir gerade noch so ein bisschen am Überlegen, in welche Ausrichtung wir reingehen. Wie gesagt, es geht immer darum, mehrere Disziplinen zu vereinen. Dieses Jahr steht ganz unter dem Motto Transformation. Wie kann ich selbst mitmachen? Wie kann ich selbst der sein, der Transformation vorantreibt? Es kann sein, je nachdem, wie sich jetzt die nächsten Monate ergeben, dass wir noch mal ein bisschen mehr in das Protect reingehen von der CPT, also das P in der Hinsicht, wie können wir wirklich aktiv beitragen zu schützen. Das passt natürlich auch sehr gut zum Keynote-Speaker, dem Interpol-Chef. Was müssen wir eigentlich schützen? Was ist schützenswert? Was ist nicht? Aber da wird es dann in den nächsten Wochen, Monaten einfach mehr Details geben.
Ari Albertini, ich sage herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch. Als Südtiroler, hast du mir verraten, bekommt man quasi das Bayern-Trikot in die Wiege gelegt. Es ist ein Heimspiel für dich hier.
Absolut. Ich bin ein großer FC Bayern-Fan seit über 30 Jahren. Ich bin sehr, sehr gerne in der Allianz Arena. Ich freue mich auch, die Energie zu spüren, nicht nur beim Spiel, sondern auch heute auf dem Event. Das ist wirklich ein Heimspiel. Und dass es uns gerade natürlich auch fußballerisch so gut geht und wir auf einem so aufsteigenden Stern sind, macht mich natürlich sehr glücklich.
Es gibt Menschen, ich gehöre auch zu denen, die finden es schade, dass nur noch in der Bundesliga die Plätze 2 bis 18 ausgespielt werden.
Ich glaube, das ist so ein deutsches Phänomen. Ich würde mich nie für Erfolg entschuldigen. Ich glaube, es liegt nicht an dem, auf Platz Nummer 1 dafür zu sorgen, dass jemand nachzieht. Ich glaube, dass durchaus der ein oder andere Verein Potenzial hat. Wir hatten eine großartige Saison vor nicht allzu langer Zeit mit Leverkusen. Da ist viel Potenzial da, aber es ist nicht Aufgabe von FC Bayern, dafür zu sorgen, dass der Rest da hochkommt.
Und das siehst du bei FTAPI genauso?
Das sehe ich bei FTAPI genauso. Es ist aber schon unsere Aufgabe, unsere Kunden da hochzubringen. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber da ist es ja auch eine Partnerschaft und keine Bundesliga.
Ari Albertini bei Heise Meets. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.